Teil 3. Das Klimakaleidoskop. Erzählungen. Es sollte keine Auszeichnung sein, das Ende der Welt richtig vorausgesagt zu haben. Doch die Menschen erzählen diese Geschichte seit Jahrtausenden unaufhörlich, und mit jedem Fantasie-Armageddon verschieben sich die Lektionen, die daraus zu lernen sind. Man sollte meinen, eine Zivilisation, deren Kultur von den Zeichen der Apokalypse durchzogen ist, wüsste, wie man mit aufrüttelnden Umweltnachrichten umzugehen hat. Doch stattdessen reagieren wir auf die Wissenschaftler, die uns die Hilferufe der Erde übermitteln, als schlügen sie blinden Alarm. Unsere Filme mögen vom Ende der Welt handeln, doch wenn es darum geht, sich mit den Gefahren der realen Erderwärmung auseinanderzusetzen, herrscht bei uns ein unglaublicher Mangel an Vorstellungskraft. Das ist das Klimakaleidoskop. Die Gefahr direkt vor unseren Augen kann uns in den Bann schlagen, ohne dass wir sie klar und deutlich sehen. Auf unseren Leinwänden und Bildschirmen sind Klimaverheerungen allgegenwärtig, aber sie stehen nie im Mittelpunkt. Ganz so, als würden wir unsere Ängste in Bezug auf die Erderwärmung auf Bühnen auslagern, auf denen wir selbst über das Geschehen und die Gestaltung bestimmen. Vielleicht als beruhigendes Signal, dass das Ende aller Tage ein Fantasieprodukt bleibt. Game of Thrones beginnt mit einer unmissverständlichen Klimaprophezeiung. Aber sie lautet: Der Winter naht. Die Ausgangssituation in Interstellar wird bestimmt durch eine Umweltkatastrophe, allerdings eine Pflanzenkrankheit. In Children of Man ist die Zivilisation halb zusammengebrochen, jedoch durch Unfruchtbarkeit. Mad Max Fury Road wirkt auf den ersten Blick wie ein Panorama der Erderwärmung, ein rasanter Trip durch eine Welt, die sich in eine Wüste verwandelt hat. Doch die politische Krise resultiert hier aus dem Schwund der Ölvorräte. Der Protagonist in The Last Man on Earth ist durch ein tödliches Virus zu eben diesem letzten Menschen auf Erden geworden. Die Familie in A Quiet Place wird von riesigen Insektenmonstern, die in der Wildnis lauern, zu einem Leben in absoluter Stille gezwungen. Und die zentrale Katastrophe der Apokalypse-Staffel von American Horror Story ist eine Bedrohung aus der Vergangenheit. Ein nuklearer Winter. In den vielen Zombie-Apokalypsen dieses Zeitalters der Umweltängste sind die Zombies stets eine fremdartige, keine einheimische Macht. Also nicht so wie wir. Was bedeutet es, sich von fiktiven Weltuntergängen unterhalten zu lassen, während wir der Möglichkeit eines realen ins Auge sehen? Eine Aufgabe der Popkultur besteht immer darin, uns Geschichten zu liefern, die uns ablenken, auch wenn sie den Eindruck erwecken, uns zum Nachdenken anzuregen. Sie dienen der Sublimierung und der Zerstreuung. In einer Zeit des kaskadenartigen Klimawandels versucht Hollywood zudem, unser sich veränderndes Verhältnis zur Natur zu erkunden. Der Natur, die wir lange aus einer gewissen Distanz betrachtet haben, die aber nun als chaotische Kraft zurückgekehrt ist, wofür wir uns auf einer gewissen Ebene dennoch selbst die Schuld geben. Das Eingeständnis dieser Verantwortung ist ebenfalls etwas, was die Unterhaltungsbranche erreichen kann, während das Rechtssystem und die Politik versagen, obwohl unsere Kulturwelt ebenso wie die Politik darauf spezialisiert ist, anderen die Schuld zuzuweisen. Zu projizieren, statt ein Verschulden zuzugeben. Außerdem greift hier eine Art emotionale Schutzfunktion. Vielleicht suchen wir in fiktiven Darstellungen der Klimakatastrophe nach Katharsis, und versuchen uns kollektiv davon zu überzeugen, dass wir überleben könnten. Schon heute, bei einer Erwärmung um nur 1 Grad, wimmelt es in den Nachrichten von Berichten über Waldbrände, Hitzewellen und Wirbelstürme. Und diese Erscheinungen drohen auch in unser eigenes Dasein und in unser Innenleben vorzudringen, sodass unsere heutige, von Untergangsszenarien durchsetzte Kultur dann vergleichsweise naiv erschiene. Endzeitalbträume werden eine Blütezeit erleben, auch in den Schlafzimmern unserer Kinder, wo Geschwister einst Schreckensgeschichten über den Tod, die Auswirkungen von Gottlosigkeit oder die Möglichkeit eines bevorstehenden Atomkriegs flüsterten. Bei ihren Eltern wird der Begriff Klimatrauma in den Wortschatz der Küchenpsychologie eingehen, wenn auch zumeist als Sündenbock für persönlicheren Frust und Ängste. Was wird bei einer Erwärmung um 2 Grad passieren? Oder um 3? Wahrscheinlich wird der Klimawandel, der dann unser Leben und unsere Welt verdunkelt und beherrscht, auch den Sachbuchbereich dominieren. So sehr, dass er zumindest von einigen Menschen als das einzige wirklich relevante Thema betrachtet werden könnte. In fiktionalen Erzählungen, in Unterhaltungsformaten und in dem, was einst als Hochkultur gepriesen wurde, scheint ein anderer, merkwürdiger Weg wahrscheinlich. Den Anfang könnte eine Wiederbelebung eines antiquierten Genres namens Sterbende Erde machen, im englischsprachigen Raum einst von Lord Byron durch sein Gedicht Finsternis eingeführt, das dieser im sogenannten Jahr ohne Sommer verfasste, als ein Vulkanausbruch in Niederländisch-Indien, der nördlichen Hemisphäre, schlechtes Wetter bescherte. Die Umweltbefürchtungen im viktorianischen Zeitalter spiegelten sich auch in anderen Werken wider, darunter Die Zeitmaschine von H.G. Wells, der Darstellung einer weit entfernten Zukunft, in der die meisten Menschen als Sklaven in Höhlen leben und sich unter der Erdoberfläche für eine verwöhnte und sehr kleine Elite oben abrackern. In einer noch weiter in der Zukunft liegenden Zeit ist dann fast alles Leben von der Erde verschwunden. Unsere neue Version könnte ein endloses Wehklagen enthalten, ein Aufblühen dessen, was bereits heute Klimaexistenzialismus genannt wird. Eine Wissenschaftlerin beschrieb das Buch, an dem sie gerade schrieb, mir gegenüber kürzlich als Mischung aus Zwischen mir und der Welt und Die Straße. Aber das Ausmaß der Veränderungen könnte diesem Genre schnell wieder ein Ende bereiten. Es könnte jeden Versuch, die Erderwärmung in eine Geschichte zu fassen, unmöglich machen, weil das Thema selbst für Hollywood zu groß, weil allumfassend wäre. Man kann Texte über den Klimawandel schreiben, solange er noch eine Randerscheinung des menschlichen Lebens oder das überwältigende Ereignis im Leben von Menschen am Rande unseres Lebens ist. Aber bei einer Erwärmung um 3 oder sogar 4 Grad wird es kaum jemanden geben, der nicht von den Auswirkungen betroffen ist. Oder Lust darauf hätte, sich etwas auf dem Bildschirm anzuschauen, was auch vor seinem Fenster passiert. Daher könnte der Klimawandel, wenn er sich immer weiter ausbreitet und langsam unausweichlich absolut erscheint, aufhören, ein Thema zu sein und stattdessen zum alles beherrschenden Schauplatz werden. Dann wäre er kein Teil der Erzählung mehr, sondern das, was die Literaturtheoretiker als Metanarrativ bezeichnen. Und würde als solches die ablösen, die unser Leben vorher dominiert haben. Etwa der Wahrheitsanspruch der Religion und der Glaube an den Fortschritt. In einer solchen Welt hätte niemand große Lust auf epische Dramen über Öl und Gier. Aber selbst romantische Komödien ständen ganz im Zeichen der Erderwärmung, so wie Screwball-Komödien von den Ängsten der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren geprägt waren. Science Fiction würde als noch prophetischer betrachtet, aber die Bücher, in denen die Krise gespenstisch treffend vorausgenommen wurde, würden nicht mehr gelesen. Ähnlich wie Upton Sinclairs Der Dschungel oder Theodore Dreisers Schwester Carrie heute. Warum ein Buch über die Welt lesen, die man vor dem eigenen Fenster erlebt? Im Augenblick bereiten uns Geschichten über die Erderwärmung immer noch ein eskapistisches Vergnügen, auch wenn dieses Vergnügen oft in Form eines Gruseleffekts daherkommt. Aber wenn wir nicht mehr so tun können, als wären derartige Klimaprobleme, zeitlich oder räumlich, weit weg, werden wir aufhören, sie als Stoff zu verarbeiten und uns stattdessen darin einrichten müssen.